Ich möchte heute mit Ihnen über ein Projekt sprechen, das noch als Work in Progress zu verstehen ist. Und zwar in meiner Zeit in den USA, sowohl als Anwalt als auch in der Law School, ist mir aufgefallen, dass zwei Prozesssysteme weltweit zu unterscheiden sind. Einmal das europäisch-kontinentale System, das vor allem von Deutschland in die Welt exportiert wurde, und das angloamerikanische akkusatorische Prozesssystem. Und ich hatte einige Jahre in Los Angeles im Bereich internationales Strafrecht geforscht, habe da am Lehrstuhl gearbeitet und bin dadurch an den ICTY gekommen. Das ist das Tribunal für Kriegsverbrechen. Da habe ich für die Generalstaatsanwältin der Vereinten Nationen gearbeitet in einem Prozess und habe da gesehen, wie europäisch geschulte Anwälte erhebliche Probleme haben, Zeugen, aber auch sich selbst auf dieses andere, nämlich das akkusatorische Prozessmodell vorzubereiten. Dieses akkusatorische Prozessmodell ist vorherrschend im internationalen Strafrecht, in den USA selbstverständlich, wo es herkommt, aber auch vor diesen internationalen Tribunalen, ICTY, ICC und so weiter, ICTR. Also mit das vorweg, es ist ein akademisches Projekt, aber beinhaltet eine ganze Menge von praktischen Erfahrungen. Das war der eine Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt war, dass ich mich nie identifizieren konnte mit dem, was ich über amerikanisches Recht in deutschen Zeitungen gelesen habe. Und mit Zeitungen meine ich sowohl die ordentliche, normale Medien, aber auch die juristische. Ich werde Ihnen mal ein paar Charakterisierungen vorstellen, die ich in Zeitungen der letzten 10 Jahre gesehen habe, dieses existierende Bild. US-Anwälte sind streitsüchtig, aggressiv und unnachgiebig. Sie operieren unethisch und unprofessionell, weil sie Zeugen auf ihre Aussage vorbereiten. Sie sind natürlich geldgetrieben, unethisch und verstehen Recht als Business und nicht als Wissenschaft. Das amerikanische Prozessrecht, habe ich erst kürzlich noch gelesen, hat eine intrusive Ermittlung, eine Eindringung in Privats- und Geheimnissphären. Es ist klar klägerorientiert, ein niedriger Beweisstandard, wenn man das mit der deutschen ZPO vergleicht, und die Geschworenen sind selbstverständlich voreingenommen. Dazu, was erwartet einen europäischen Mandanten? Drakonische, irrationale Schadensersatzforderungen mit teils pönalen Elementen. Sie haben vielleicht diesen Begriff Punitive Damages schon mal gehört. Ein amerikanisches Unikum, wo zivil- und strafrechtliche Sanktionen vermischt werden, um da die Summe nochmal zu steigern in bestimmten Fällen. Schließlich als Zusammenfassung: die Chancen für europäische Mandanten in den USA zu gewinnen sind nahezu gleich null. Die USA, habe ich gelesen, ist eine juristische Landmine für Europäer. Urteile sind stets xenophob. Mit anderen Worten, wir haben Rechtshegemonie und Oktroyierung von Rechtsvorstellungen. Amerikaner haben eine weite Zuständigkeitsvorstellung und oktroyieren sie auf andere, nämlich Europäer. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das ein oder andere in der Form oder anderen Formen auch schon mal gehört. Jedenfalls meine eigene Erfahrung hat mir etwas anderes gezeigt. Das ist nicht der Zeitpunkt, alles richtig zu stellen. Nur 4 Kernaussagen möchte ich in ganz kurzer Weise ansprechen. Zum einen, Ausländer werden benachteiligt. Es gibt ganz viele empirische Studien der Cornell und der Harvard Law School, die zeigen, dass Europäer in den USA überproportional gut abschneiden. Die zweite Sache: Amerikaner sind querulantisch und folgen einem Klagepopulismus. Alles endet vor Gericht. Da wäre die Restriktion, die deutsche Streit- oder die deutsche Prozessquote ist relativ und absolut die höchste in Europa. Niemand klagt mehr als Deutsche. Drittens, die Kernaussagen der deutschen Rechtsprechung, Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, haben alle diese Instrumente, die offensichtlich für viele so unverhältnismäßig und unfair angesehen wurden, höchstrichterlich als vereinbar mit der deutschen Rechtsordnung angesehen im Rahmen des Ordre Public. Schließlich, wenn das amerikanische Recht so kritisiert wurde, frage ich mich, warum so vieles übernommen wird. Ich nenne das die freiwillige Amerikanisierung des deutschen Rechts. Ich denke da an 142 ZPO, ich denke an den Telekom-Prozess in Düsseldorf, der groß in den Medien gefeiert wurde, oder ich denke auch an Plea Bargaining, das immer mal wieder in deutschen Medien angesprochen wird. Ich erwähne das nur, weil wenn europäische Mandanten eine Kanzlei in New York um Hilfe suchen, und oft ist es wirklich ein Hilfesuchen, dann müssen die Dinge geklärt werden. Andernfalls gleicht jeder Gang in die USA einem Gang nach Canossa. Man geht in die USA, weil man nicht anders kann, hat aber keine Aussicht, dass man da gewinnt. Und diese Fehlvorstellung sprechen wir immer an, einfach um dem Mandanten zu sagen, glaub nicht alles, was du gehört hast, was du gesehen hast, wir starten hier bei Null, aber wir folgen den Spielregeln des amerikanischen Forums. Das ist das erste Problem. Jeder Prozess im Ausland birgt eine erhebliche Erschwernis. Das ist ein Unterschied, ob Sie innerhalb Deutschlands klagen oder verklagt werden. Sogar ob Sie in Deutschland oder Österreich klagen, macht kaum Unterschied. Geht es dann in andere Sprachen, andere Kulturen, vielleicht sogar andere Religionen, jedenfalls andere Prozesssysteme, dann, da hat einmal Professor Erik gesagt, erwarten einen stets die vergifteten Pfeile der Eingeborenen. Das ist besonders anscheinend der Fall in den USA. Drei Aspekte des amerikanischen Rechtssystems will ich ansprechen, die erfahrungsgemäß am meisten europäische oder asiatische Mandanten beschäftigen. Zum einen, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, der Unterschied, der dogmatische Unterschied zwischen Civil und Common Law. Die gute Nachricht ist, 77% der Welt folgt dem deutschen Recht, der deutschen Grundkonzeption des Rechts, des Civil Law. Die schlechte Nachricht ist, damit ist Asien, Japan, China, Russland, alles in Osteuropa, in Westeuropa, ganz Südamerika angesprochen, aber auch Louisiana als Einzelstaat der USA, Costa Rica und andere Gebiete, die hier nicht entscheidend sind, aber es ist wirklich 77%, die große Mehrheit auch der afrikanischen und asiatischen Länder. Der Nachteil ist, die Amerikaner eben nicht. Also die Amerikaner folgen dem Common Law und das hat Auswirkungen. Zunächst ist die Vorstellung immer Civil Law, Common Law. Der Unterschied ist, die einen machen Gesetze, die anderen folgen dem Fallrecht. Das ist falsch. Das ist zumindest so nicht richtig. Das war vielleicht mal vor 50, 100 Jahren akkurater, als es heute ist. Aber wenn Sie auf die BGH, Bundesverfassungsgericht und europäischen Gerichte mal schauen, was Sie mittlerweile schon beachten, sind Entscheidungen. Sie, ob Sie hier als Anwalt tätig sind oder als Student, Studentin, Sie schauen, wie haben die Karlsruher das entschieden. Die Vorstellung dann, wenn man in die USA geht, ist die folgende. Europäer kommen mit der Mentalität des unklaren Common Law und es gibt eine Regel, Rule 26, der Federal Rules of Civil Procedure, die besagt, jede Partei, die in den USA verklagt wird oder klagt, muss relevante Informationen herausgeben. Jedes Mal, in jedem Fall von europäischen oder ausländischen Mandanten, kommt der Mandant zum Partner, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich schmeiß da den Laden nicht, wir sind 800 Anwälte im New Yorker Büro alleine und da geschieht alles im Team. Und da bin ich in der unteren Ebene, wenn ich das mal so sagen darf, aber ich, wenn dann deutschsprachige Mandanten oder andere ausländische Mandanten kommen, dann muss ich denen erklären, dass relevante Informationen nicht wie folgt funktioniert. Hier, wenn Sie relevante Informationen in den Federal Rules lesen würden, denken Sie an Definitionen, Sie denken an vielleicht sogar einen Theorienstreit. Relevant sind Informationen, wenn sie objektiv der Ermittlung der Wahrheit dienen, oder denken sich dann andere Definitionen aus. In den USA ist jeder Fall mit dieser Regel betroffen und es gibt bis heute, 70 Jahre später, keine einzige Definition. Das, was Sie erklären müssen, ist, wir können nicht sagen, was relevante Informationen sind. Das zeigt der Einzelfall. Das ist ein kaum zu vermittelbares Problem, dass man sagt, Begriffe können nicht erklärt werden. Kein Richter will wissen, was relevante Informationen in der Abstraktheit sind. Sie wollen wissen, was es konkret mit den Fakten in dem Sachverhalt bedeutet. Gleiche Beispiel, vielleicht haben Sie es mal gelesen, ich hatte erst gestern so eine Anfrage, Best Effort. Eine Partei im internationalen Vertrag, Parteien schreiben häufig, die Parteien müssen einen Best Effort an den Tag legen, um zu zeigen, dass sie alles Mögliche tun, um den Vertrag einzuhalten. Ja, der Europäer, wenn es dann zum Streit kommt, ob das Best Effort war oder nicht, er definiert dann Best Effort und bringt auch Parland und andere Kommentare mit. Das will gar kein Richter in den USA wissen. Entscheidend im Rechtsrealismus, wie das System der USA in diesem Beispiel genannt wird, ist wirklich der konkrete Einzelfall, die Fakten, dieses Mosaikstückchen, einzelne Fälle zu einem Ganzen zusammenschmeißen. Das ist ein erhebliches Problem, nicht-amerikanischen Juristen zu vermitteln und war auch mein größtes Problem in der Law School, als ich in Los Angeles studiert habe, weil ich immer auch in meinen ersten Klausuren davon ausgegangen bin, dass ich alles schön strukturiert definieren kann. Wollte nur keiner lesen. Das war der Nachteil. Das war der dogmatische Unterschied als Herausforderung. Der zweite, nur ganz kurz, ein institutioneller Unterschied. Es gibt einfach Sachen in den USA, die es bei uns nicht gibt. Wir haben kein Geschworenensystem. Und man muss sich darauf einstellen. Würde zu weit führen, jetzt in die Tiefen des Jury-Prozesses einzutauchen. Halten Sie das nur im Hinterkopf. Das ist anders, als wenn ein rational, juristisch geschulter Richter vor Ihnen sitzt. Ob Sie Anwalt sind oder ob Sie ein Zeuge sind. Der andere institutionelle Unterschied, den werde ich gleich ausführlich ansprechen, sind Depositionen, Depositions, und das Kreuzverhör insbesondere. Nach den dogmatischen Herausforderungen, diesen institutionellen Unterschieden, kommt noch eines, ich nenne das immer die mechanischen Unterschiede. Ein Prozess läuft schlichtweg anders ab. Ein Prozess in den USA ist allein Sache der Partei. Etwas überspitzt kann man nach dem deutschen Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, die Sache beschreiben. Es gibt, der Richter interessiert sich nicht für den Fall. Es ist ein starker Parteienprozess, wie er bei uns in dieser Form nicht stattfinden kann, weil hier der Richter immer noch ein Wort mitspricht. In den USA ist es so, man klagt oder wird verklagt und von da an wird alles unter den Parteien selber ausgetragen. Zum Beispiel schickt die Partei der Gegenseite, wir wollen alle relevanten Informationen. Das Gericht hat da überhaupt nichts mit zu tun. Und die andere Seite muss bei dem Spiel auch mitmachen. Die kann nicht sagen, nee, ich gebe dir meine Geschäftsgeheimnisse nicht, weil dann und nur dann könnte der Richter eingreifen. Alles obliegt den Parteien. Ich nenne das sonst in dem Buch, das ich da schreibe, die Laissez-faire Prozessphilosophie, lass sie einfach machen, aus der Sicht des Richters jedenfalls. Der bessere oder ordentliche Begriff ist einfach das akkusatorische Prozessmodell. Alles obliegt den Parteien, das Gericht zu tun. Also dogmatische, institutionelle und mechanische Unterschiede, die müssen und werden dem Mandanten ausreichend erklärt. Weil, das ist zumindest unser Ansatz, ohne dass der Mandant diese Unterschiede zumindest nicht mal gehört hat und den Ablauf, den unterschiedlichen Ablauf nicht nachvollziehen kann, hat jeder Prozessauftritt, ob in einer Deposition, die ich jetzt beschreiben werde, oder vor einem Kreuzverhör, überhaupt keine Chance auf Erfolg. Ein Beispiel, der ehemalige Vorsitzende der Bertelsmann AG, Dr. Middelhoff, hat sich dieser Sache verschlossen und ist zu einem Prozess in Los Angeles gegangen mit der Einstellung, dass er a. schlauer ist als die Geschworenen und b. ein CEO. Er hat alles, was da war, in diesem, oder at stake in diesem Fall, verloren. Er hat mit den Geschworenen gestritten und ihnen erklärt, dass er der CEO ist und Fragen, so hat er den Gegenanwalt tituliert, von einer solchen Person nicht gewohnt ist. Da kann man sagen, persönlich und menschlich nicht geschickt, aber man kann das auch so sehen, dass er einfach juristisch nicht auf die Herausforderung institutioneller und mechanischer Unterschied vorbereitet wurde. Von der Liste kann man, wenn man die New York Law Journal liest, hat man einen riesen Fundus, was jeden Tag passiert. Und das ist wirklich keine Ausnahme.